Wir haben das Lied Zeichen gerade gehört und Jesaja aus dem Alten Testament hat auch ein Zeichen von Gott bekommen. Und ich möchte jetzt Meurer bitten, nach vorne uns den Lesungstext vorzulesen.
Danke. Jesaja 6, 1 bis 8. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllte die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hatte deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Jetzt hören wir die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Wenn Pep Guardiola in der Bayernzeit, in seiner Trainerzeit bei Bayern, interviewt wurde, dann verwendete er nicht die uns geläufige Steigerungsform. Also wir sagen gut, besser, am besten. Wenn er so etwas ausdrücken wollte, wiederholte er einfach die Eigenschaft. Ja, also ich weiß nicht, ich denke die meisten, wir können ihn mal einblenden, kennen das Gesicht von ihm. Ja. Also wenn er sagen wollte, der Mann war gut, dann sagte er, das war ein guter, guter Verteidiger. Ja, oder ein schneller, schneller Stürmer. Und wenn Pep dann total begeistert war, dann sagte er, das war ein super, super, super Lauf. Ich weiß gar nicht, ob Pep das weiß, aber das ist jüdischer Sprachgebrauch. Vielleicht haben wir das im Ohr nach der Luther-Übersetzung, wenn Jesus etwas betonen wollte, dann sagte er, also wenn man jetzt aufpassen sollte, dass jetzt was ganz Wichtiges kommt, dann sagte er, wahrlich, wahrlich. Also er wiederholte dieses Wort, damit alle schnallten, oh, jetzt kommt was Wichtiges. Und dann gibt es die Superlative im Alten Testament und die bedeutet genau wie bei Pep, dass man dreimal das Wort sagt. Und es gibt nur ein einziges Wort im Alten Testament, wo das geschieht. Und das ist auch in unserem Text so. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das einzige Wort im Alten Testament, wo das passiert. Und dann merken wir, aha, dieses Wort muss also irgendwas ganz Besonderes sein. Man könnte auch sagen, es ist der Wesenskern Gottes, der hier beschrieben wird. Es gibt nichts, was ihn mehr ausmacht. Man könnte auch sagen, aus der Heiligkeit Gottes geht alles andere hervor. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wenn wir also Gottes Wesen näher kennenlernen wollen, dann kommen wir nicht darum herum, uns mit seiner Heiligkeit zu beschäftigen. Und das ist gleichzeitig ein Problem, weil Heiligkeit gehört nun mal zu den Begrifflichkeiten, ja, zu denen wir so ganz schwer eine Beziehung aufbauen können, weil wir sie nicht in uns tragen und sie auch nicht aus uns heraus produzieren können. Wenn da jetzt ständ Liebe, Liebe, Liebe oder Erbarmen, 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 dann könnte man noch sagen, ja gut, zu Liebe, da kriege ich eher eine Beziehung zu. Jetzt steht da aber heilig, heilig, heilig. Und ich glaube, das macht zum einen die Faszination Gottes aus und zum anderen gerade dieses Wort auch, ja, dieses Erschrecken, weil er so ganz anders ist als wir. Furcht, Ehrfurcht, Gottesfurcht, darum soll es heute gehen. Wenn man diese Worte beim Duden nachschlägt, ehrfürchtig oder gottesfürchtig, dann kommen diese Synonyme, also Worte, die eine ähnliche Bedeutung haben sollen, ist eben fromm, gläubig, gottgefällig, orthodox, rechtgläubig, religiös, strenggläubig. Und für mich hört sich das eher nach angestrengter Religiosität an. Nach etwas, was wir irgendwie produzieren müssen, indem wir uns sehr bemühen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, schon im Alten Testament, da gibt es zum Beispiel einen Mann, Hiob heißt er, und über Hiob wird geschrieben, er war ein Mann im Land Uz oder Zu und sein Name war Hiob. Dieser Mann war rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig, ehrfürchtig und mied das Böse. Und interessant, dann kommt die Aussage, an Ansehen übertraf dieser Mann alle Menschen im Osten. Oder wenn wir reinspringen ins Neue Testament, da gibt es in der Apostelgeschichte diesen Hauptmann, einen Römer in Caesarea, der war also Befehlshaber des italienischen Regiments dort. Und dann heißt es, er lebte mit seinem ganzen Haus fromm und gottesfürchtig und gab dem Volk reichlich Almosen und betete beständig zu Gott. Und dann wird er beschrieben hinterher von Außenstehenden und sie sagen, der Hauptmann Cornelius schickt uns, er ist ein guter Mann, der Gott ehrt und von allen Juden hoch geachtet wird. Das hört sich für mich nicht so sehr nach anstrengender Frömmelei an. Da ist Ansehen, da ist auch Erfolg da. Ein Hauptmann und ein Mann, der angesehen war im ganzen Osten. Und die Frage ist ja, was ist eigentlich mit diesen Männern passiert? Was ist mit diesen Menschen passiert? Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich davon berichte, dass zwei Menschen unserer Gemeinde in den letzten Wochen eindrückliche Begegnungen hatten. Da war einmal die Conny Auer, die hatte eine eindrückliche Begegnung mit einem LKW. Conny Auer ist ein Glück nicht viel passiert, aber das Auto ist Schrott. Und es gibt Stefan Irle, der hatte eine eindrückliche Begegnung zwischen seinem Rennrad und einem PKW. Und da ist das Rennrad nicht allzu sehr versehrt, aber er hat sich doch einige Blessuren zugezogen. Und ich habe mich gefragt, wenn schon eine Begegnung mit sowas Gewöhnlichem, Materiellem, ein LKW oder ein PKW, Spuren hinterlässt, müsste dann nicht eine Begegnung mit dem Heiligen auch Spuren in uns hinterlassen? Ehrfurcht, Gottesfurcht, die ich nicht produziere, sondern die dann aus dieser Begegnung mit dem Heiligen ganz natürlich resultiert, dass diese Begegnung mein Leben prägt. Bei den Menschen der Bibel ist das so. Und einer davon ist dieser Jesaja. Und seine Gottesbegegnung, die wollen wir uns anschauen heute Morgen miteinander und mal darüber nachdenken, wie entsteht eigentlich Ehrfurcht? Wie entsteht Ehrfurcht? Und der erste Punkt, die Seele staunt. Die Seele staunt. Jesaja lebt im Südreich von Juda. Israel wurde ja geteilt. Und es gab das Nordreich, da gehörten 10 Stämme zu, und es gab das Südreich, da gehörten nur noch der Stamm Juda und Benjamin dazu. Und in diesem Südreich lag auch, sag ich mal, das religiöse Zentrum Jerusalem, der Tempel. Und dieser Jesaja war dort in dem Südreich verortet, und er wurde von Gott zu einem Propheten berufen, zu jemandem, der dem Volk im Prinzip auch ein Stück geistliche Richtung geben sollte. Und dieser Jesaja hat gewirkt während 4 Amtszeiten von Königen. Er hat gewirkt von 740 bis 690 vor Christus. Ist also schon eine Weile her. Und jetzt die ersten 4 Verse unseres Textes. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln und jeder von ihnen hatte 6 Flügeln. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 in ihren Leib, und sie brauchten 2 zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, und seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt, und ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben, und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Er hat also eine Vision, Gottes Geist nimmt ihn mit in den Tempel und zeigt ihm, hebt so ein Stückchen den Vorhang zwischen unserer Welt und Gottes Dimension, und er sieht diesen Thron Gottes und der Saum, ich denke, die Näherinnen unter uns, die Kreativen, wissen, was ein Saum ist. Ja, also hier ist, glaube ich, ein Saum, das ist so viel. Ja. Ist das ein Saum? Ja, ne, ist ein Saum. Gut, ihr wisst, was ein Saum ist. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Der Tempel war 15 Meter hoch. Hier haben wir vielleicht 5 oder 6 Meter. Tempel war 15 Meter und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Viel mehr hat Jesaja gar nicht wahrnehmen können, außer dem Saum Gottes. Und dann waren da diese Engel und es war Rauch da. Und dann rufen die Engel dieses Wort, diesen Wesenskern Gottes, und nur von ihrem Ruf fängt alles an zu beben. Die Fundamente dieses Tempels und auch die Seele von Jesaja bebt. Wer hat schon mal so etwas erlebt? Ich dachte es mir. Auch in der Bibel passiert das nicht oft. Das ist ganz wichtig. Auch in der Bibel passiert das nicht oft. Gott hält sich zurück. Darüber werde ich gleich noch etwas sagen. Aber ist die Frage ja, wie kommen wir denn heute ins Staunen über Gott? Wie kann das denn bei uns geschehen, dass vielleicht sogar die Seele anfängt zu beben? Ich denke, eine Möglichkeit eben, wir haben das gehört, dass man sich in die Schöpfung vertieft, dass man sich darüber freut, dass man ja ins Staunen kommt, wie fantastisch Gott diese Schöpfung gemacht hat, vom Mikrokosmos bis zum Universum. Und es kommt nicht von ungefähr, dass immer mehr Naturwissenschaftler auch durch die Beschäftigung mit der Natur ins Nachdenken kommen und fragen, ja, wie kann das sein? Dass das so genial zusammenpasst alles und dass auch immer mehr Naturwissenschaftler sich mit den Fragen des Schöpfers auseinandersetzen. Für mich war so ein unfassbarer Staunensmoment auch die Geburt meiner Kinder. Als man mir dieses Wesen da in die Hände legte und da war irgendwie alles dran. Diese Fingerchen, das, also unglaublich. Und so ein Wunderwerk. Ich war letzte Woche auf Fortbildung auf Langeoog und wenn dann Nacht wird in Langeoog, da ist wenig Licht. Und wenn man dann hochguckt und diesen Sternenhimmel sieht, da gerät man ins Staunen. Der Schwede Karl Boberg, dem ist es genauso gegangen und er hat ein Lied geschrieben. Das werden wir hinterher auch noch singen. Das ist so ein Klassiker. Ich bin mal gespannt, ob der noch präsent ist. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und jetzt merkt man, das Lied ist ein bisschen älter, wenn man sich die zweite Strophe anschaut, aber ich finde es sprachlich schön. Blicke ich empor zu jenen lichten Welten und sehe der Sterne unzählbare Schar, wie Sonne und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen her und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Jesaja hat den Vorteil, könnten wir denken, er hat eine Gottesbegegnung dort in dem Tempel. Und die Frage ist ja, wo ist denn heute der Tempel? In Jerusalem steht er nicht mehr. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, da heißt es, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr selbst. Wo können wir heute im Tempel Gott begegnen? Das Neue Testament sagt, da wo du dich Christus anvertraust, da wirst du zum Tempel des heiligen Gottes. Gott will Wohnung nehmen in uns. Das heißt, ich muss nicht, wer weiß wohin, pilgern, sondern ich begegne Gott zum Beispiel in der Stille. Stille ist nicht gemeint mit Leere, sondern Stille, wo ich es wage, in die Gegenwart dieses heiligen Gottes zu treten. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Gott war. Aber vielleicht ist das ja genau das Problem, dass wir oft nicht mehr zur Stille finden, ja, weil wir so wenig abschalten können. Dass wir in die Stille gehen, das Wagen in die Gegenwart Gottes zu treten, dass er unsere Seele berühren kann. Es gibt noch einen anderen Begriff im Neuen Testament, wo der Tempel beschrieben wird, auch im Korintherbrief. Da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Gemeinde, Kirche, Begegnungsort des heiligen Gottes, sein Heiligtum. Und wir sind darin seine Priester. Petrus formuliert das so im ersten Petrusbrief. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, zu einem Tempel aufbauen, das Gott gehört. Und darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott dieses Opfer an. Und deshalb spricht Luther dann ja auch vom Priestertum aller Gläubigen. Das ist reformatorisches Gemeindeverständnis. Wir sind einander Priester in diesem Tempel Gottes. Dass wir gemeinsam beten können, das hat Kraft. Dass wir gemeinsam singen. Gestern hatten wir biblischen Unterricht. Wenn man so mit 12- bis 14-Jährigen zusammen ist und dann mit denen singen will. Es gibt ja hier einen Teenie-Chor. Ja, da kommt ihr freiwillig hin, nehme ich an. Und ich habe gedacht, wie schaffen wir das, ins Singen einzusteigen? Und dann haben wir erstmal darüber geredet, was heißt das eigentlich, miteinander zu singen? Und dann sagte einer, das ist eigentlich ja eine andere Form von Beten. Also wenn man ein Lied zu Gott singt. Und wir können nicht 100 Leute gleichzeitig reden, aber wir können gleichzeitig Gott loben, indem wir singen. Und das hat Kraft. Priestertum aller Gläubigen. Diese Zeit, die wir anbieten nach dem Gottesdienst, da sagen wir immer, wer Kaffee und Cola will, der geht bitte jetzt schnell raus. Das ist okay. In einer Kaffee und Cola braucht schnell raus. Aber es ist auch die Einladung, noch hier zu verweilen, in diesem Raum, wo gerade Gottesdienst gefeiert wurde. Nochmal Stille zu nehmen. Sich vielleicht mit einem anderen zusammenzusetzen, zu beten oder sich segnen zu lassen. Priestertum aller Gläubigen, zusammenzukommen im Tempel Gottes und uns von seiner Gegenwart berühren zu lassen. Dass wir ins Staunen kommen über diesen Gott. Ehrfurcht entsteht da, wo die Seele über Gott staunt. Der zweite Gedanke, von Herzen geliebt. Hier in Vers 5. Entsetzt ruft Jesaja, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Jesaja spürt bis in den Kern seines Wesens hinein, in der ungeschützten Gegenwart dieses herrlichen und heiligen Gottes. Da wird mir meine eigene Unheiligkeit sofort bewusst. Und ich habe den Eindruck, ich vergehe. Ich kann nicht bestehen. Und er macht deutlich, das ist kein Einzelfall, sondern das ganze Volk ist so. Keiner kann vor diesem Gott bestehen. So wie ich bin, kann ich in seiner Gegenwart nicht leben. Und das ist ja ein Paradox. Alles Leben kommt von Gott. Auch unser Leben ist uns von Gott geschenkt. Alles Leben fließt aus der Heiligkeit Gottes heraus. Und gleichzeitig kann ich ungeschützt nicht in seiner Heiligkeit leben. Und wir lesen das vielleicht relativ unbeteiligt. Der Jesaja war da ärmer dran. Weil der Jesaja, der kannte alle Vorschriften, die mit dem Tempel zu tun hatten. Er wusste, dass das nur der hohe Priester durfte, überhaupt dort in dieses Heiligtum hineingehen, nach Reinigungsvorschriften und so weiter. Und Jesaja wusste genau, ich bin kein Priester, und er wusste auch, ich habe diese Vorschriften nicht erfüllt. Und jetzt steht er plötzlich völlig unvorbereitet in der Gegenwart Gottes. Für den Jesaja ging es in dem Moment wirklich um Leben und Tod. Das war kein Witz. Ich habe gedacht, wie kommen wir dahin gedanklich? Und ich habe dieses Beispiel von der Sonne nochmal entdeckt. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf diesem Planeten. Das ist völlig klar. Aber nur schon, wenn wir vielleicht als Kinder das mal ausprobiert haben, so da reinzugucken, auch wenn man uns das verboten hat. Schon nach kurzer Zeit, ja, war das ja so, wenn man dann, musste man die Augen zumachen und dann tanzten die Punkte vor den Augen. Man wusste instinktiv, das geht nicht. Und wenn man es länger probiert hätte, hätte man Sehschäden davongetragen. Wir müssen uns im Sommer eincremen wegen der Sonne, die uns Leben schenkt. Aber uns ist völlig klar, näher ran geht nicht. Und dann begreifen wir, es geht in der Bibel gar nicht darum, den Menschen irgendwie klein zu reden. Sondern die Bibel macht eigentlich nichts anderes als eine Bestandsaufnahme, indem sie sagt, so ist Gott und so sind wir. Da werden eigentlich nur Fakten geliefert. So ist Gott und so sind wir. Selbst die Engel bedecken ihre Gesichter. Haben wir das noch im Kopf? Selbst die Engel bedecken ihre Gesichter, schauen, ertragen es nicht, diesen Gott so anzuschauen. Und dann Vers 6 und 7, da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Kohle vom heiligen Gott geweihten Altar, das ist wahrscheinlich die schwächste Form von Gottes verzehrendem Feuer, eine symbolische Handlung. Wir dürfen nicht vergessen, Jesaja hat dort eine Vision. Das ist eine symbolische Handlung, aber eine Handlung, da sagt Gott dem Jesaja zu, ich weihe dich mir. Ich heilige dich. Darum geht es. Nicht durch eigene Anstrengung werden wir irgendwie heilig. Der einzige Weg, heilig zu werden, ist, dass Gott uns das zuspricht, dass wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen, dass wir so wie Jesaja Schuld bekennen und dann erleben dürfen, wie Gott uns seine Vergebung, seine Heiligung zuspricht. Der Unreine hier in diesem Bild wird von Gott gereinigt, wird von Gott geheiligt. Er wird heil. Das steckt ja drin in diesem Wort. Und Gott weiß um die Wirkung seiner Herrlichkeit und Heiligkeit auf uns. Und ich bin davon überzeugt, es wäre für Gott eine Kleinigkeit, jetzt hier in diesen Gottesdienst genauso hineinzukommen, uns genauso zu begegnen, wie er Jesaja begegnet ist. Das wäre wieder nur ein leichtes Anheben dieses Vorhangs, der unsere Wirklichkeit von seiner Dimension trennt. Und ich garantiere uns, alle, wir alle lägen auf den Knien und würden Ähnliches rufen wie Jesaja. Und Gott weiß das. Und deshalb hält er sich zurück, weil er uns nicht mit seiner Herrlichkeit und Heiligkeit überwältigen und in die Knie zwingen will. Er will keine Marionetten. Er will uns überwältigen mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Deshalb hält er sich zurück. Sein Sohn Jesus Christus, auch Person des heiligen Dreieinen Gottes, wird Mensch und löst den gesamten jüdischen Opferkult ab, indem er ein für alle Mal sich selbst als Opfer gibt. Und Jesaja macht die Erfahrung, meine Sünde, meine Unheiligkeit ist keine Bagatelle. Sie trennt mich von Gott. Ich kann vor dem Heiligen nicht bestehen. Und das bekommen wir oft nicht zusammen, ja. Ich glaube, dass wir das als moderne Menschen oft irgendwie nicht gedacht kriegen. Da ist auf der einen Seite diese Heiligkeit Gottes und auf der anderen Seite ist doch die Liebe Gottes. Ja, wie passt das denn jetzt? Und es ist in den letzten Jahren so viel von der Liebe Gottes gepredigt worden, dass manche Menschen denken, es gäbe den lieben Gott. Aber den lieben Gott gibt es nicht. Es gibt nur den heiligen Gott, der liebt. Es gibt den heiligen Gott, der liebt. Und dann begrenzt er sich selbst und er begrenzt sich so, dass er Mensch wird und dieser herrliche, heilige Jesus Christus, Gott in Person, kommt in diese Welt und lässt seine Heiligkeit in den Schmutz treten. Und er nimmt unsere Schuld, unsere Trennung von Gott, unsere Gottlosigkeit, er nimmt die Schuld der Welt auf sich und dann schreit er am Kreuz. Wisst ihr, was er schreit am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann nimmt er alle Gottlosigkeit auf sich. Das Kreuz von Golgatha, das ist der Treffpunkt von Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe. Da kommt es zusammen. Nur da. Und Paulus hat das so wunderbar in einen Vers gepackt. Er sagt, Gott hat den, der keine Sünde kannte, keine Trennung von Gott kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit, die Heiligkeit würden, die vor Gott bestehen kann. Da kommt es zusammen in Christus. Heiligkeit und Liebe treffen sich hier am Kreuz. Wie können wir heute Gottes Heiligkeit erfahren und uns von Herzen geliebt wissen? Genau wie damals Jesaja, dass wir in der Gegenwart des heiligen Gottes unsere Schuld aussprechen. Ihr Lieben, es geht doch nicht darum, dass wir uns irgendwie klein machen müssen oder dass wir irgendwie nachgrübeln müssen. Habe ich irgendwo Schuld oder solche Dinge? Ich habe manchmal den Eindruck, das wird so verbunden mit Christsein. Aber was ist das doch für eine wunderbare Erfahrung, da wo mir Schuld bewusst wird, dass ich weiß, wohin damit? Darum geht es doch. Dass ich weiß, wohin damit. Anders kann ich doch Vergebung und Gnade Gottes gar nicht erfahren. Aber dort, genau dort ist sie erfahrbar. Und das ist eine unglaublich befreiende Erfahrung. Ich habe den Eindruck, wir Christen müssen manchmal einander alle ein bestimmtes Level von Heiligkeit vorleben. Je älter ich werde, und ich glaube auch, dass ich mittlerweile die Halbzeit überschritten habe, umso mehr begreife ich, ich brauche Vergebung. Da brauche ich nicht weit für schweifen. Da brauche ich nur meine Frau fragen. Oder meine Kinder. Und wisst ihr, ich bin unheimlich gut darin, mich zu rechtfertigen. Mich selbst zu rechtfertigen. Und zu diskutieren. Und Schuld klein zu reden, zu verdrängen. Und wisst ihr, was dabei passiert? Man kriegt Hornhaut auf dem Herzen. Aber man wird nicht frei. Und das ist doch das Angebot, das Gott uns in Jesus Christus macht. Bekenne doch deine Schuld und ich vergebe sie dir. Und dann bist du frei. Die Gemeinde, der Tempel Gottes, erhält seine Kraft doch nicht von der angeblichen Vollkommenheit der Priester, sondern durch die Heiligkeit Gottes, die uns zur Umkehr hin zu seiner vergebenden Liebe treibt. Das ist die Kraft des Tempels. Das ist die Kraft der Gemeinde. Und hier ist wieder das Priestertum aller Gläubigen. Dass wir nämlich, wisst ihr, was das entscheidende Wort ist im Neuen Testament für Gemeinde? einander. Kommt ständig vor. Einander. Einander das Recht zu geben, einander nachzugehen. Einander zu ermutigen. Einander zu trösten. Einander zu ermahnen. Einander Schuld zu vergeben. Im Namen Jesu. Das ist unser Gemeindeverständnis. Das ist evangelisches, reformatorisches Gemeindeverständnis. Einander. Priester füreinander sein. Und dass wir dann zueinander kommen, dass wir vielleicht voreinander Schuld aussprechen, einander vergeben, aber auch einander die Vergebung wirklich im Namen Gottes zusprechen können. Gemeinde ist nicht die Gemeinschaft der Vollkommenen, sondern es ist das Trainingscamp des Heiligen Gottes für Unvollkommene. Eigentlich müsste an jeder Kirche außen dran stehen, Haus der zweiten Chance. Haus der zweiten Chance. Und es geht dabei nicht darum, Schuld und Sünde zu bagatellisieren oder sogar darum zu kokettieren. Es geht darum, sich der Heiligkeit Gottes auszusetzen, Schuld beim Namen zu nennen, Vergebung zu erbitten und diese unfassbar befreiende Erfahrung zu machen. Er heiligt mich. Er schenkt mir sein Heil. Ich bin von Herzen geliebt und antworte diesem Gott mit meiner Liebe. Ich bin davon überzeugt, es gibt keine stärkere, lebensverändernde und erneuernde Kraft in dieser Welt. Von Gottes Herzen geliebt und ihn von Herzen lieben. So wächst Ehrfurcht. Ich weiß, es war schon lang. Jetzt kommt noch ein dritter, ganz kurzer Punkt. Drittens, der Verstand, der vertraut. Vers 8. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Jesaja merkt, Gott ist kein ferner Gott. Er hat Interesse an mir und er hat Interesse an dem ganzen Volk. Und Gott hat eine Botschaft, Gott hat einen Plan und er wirkt in die Geschichte hinein und er verfolgt seine Ziele. Jesaja begreift, Gott hat den Überblick. Und er will mich einbeziehen, er will mein Leben gebrauchen. Und jetzt ist Jesaja ja kein Dummkopf. Er ist ein erwachsener Mensch. Und er hat das politische Geschehen verfolgt. Ja, die Zerteilung des Reiches, die Feinde, die vor den Türen stehen und so weiter. Und er hat die Entwicklung auch in seinem eigenen Volk beobachtet und sich seine Gedanken gemacht. Er nutzt seinen Verstand. Ja, das sollen wir. Und dann muss er aber auch erkennen, ich bin begrenzt. Mir fehlt der Überblick. Wisst ihr, wir überlegen ja gerade, ich sage das dem Chor nochmal, wir überlegen ja gerade, ob wir anbauen und haben da jetzt viele Diskussionsabende, Planungsabende gehabt, Gebetsabende und so weiter, haben Dinge zusammengetragen, haben unseren Verstand mächtig angestrengt, können wir wirklich sagen. Und das ist eine große Nummer und wir haben Angst davor. Das wär, wer keine Angst hätte an der Stelle, der hätte keine Antennen. Aber wir kommen irgendwann an den Punkt, dass wir sagen müssen, wir sind begrenzt. Wir haben nicht den Überblick. Wir können nur irgendwann sagen, so wie Jesaja, was willst du, Gott? Was willst du, Gott? Jesaja merkt, ich bin begrenzt und Gott ist größer. Und das Beste, was ich tun kann, ist mit meinem Verstand die Entscheidung zu treffen, ganz bewusst, ich will diesem Gott vertrauen. Hier bin ich, sende mich, sagt er. Hier bin ich, sende mich. Wie ist das bei uns heute? Natürlich durchdringen wir die Dinge gern mit unserem Verstand und haben gern alles im Griff. Und das ist auch bis zu einem gewissen Maß ganz richtig so. Aber wenn wir ehrlich sind, sind auch wir begrenzt und wir haben nicht den Überblick. Und Gott ist immer noch derselbe wie zu Jesajas Zeiten. Und das Beste, was wir tun können, ist zu fragen, was ist dein Wille, Gott? Was willst du? Das dürfen wir wieder einzeln tun, in der Bibel, in der Stille. aber auch in der Gemeinschaft. Was ist dein Wille? Was willst du? Und dann mich mit meinem Verstand bewusst dafür zu entscheiden, mich diesem Gott anzuvertrauen. Hier bin ich, sende mich. Wir wagen den Gehorsam gegenüber Gott. Und nur so werden wir Erfahrungen im Alltag machen. Nur so können wir Erfahrungen mit diesem großen, herrlichen, heiligen Gott machen, der uns liebt. Und unsere Ehrfurcht wird wachsen. Jesajas Seele bestaunt die Herrlichkeit Gottes. Und sein Herz weiß sich vom heiligen Gott geliebt und gibt Antwort. Und sein Verstand entscheidet sich, diesem Gott zu vertrauen. Wisst ihr, im Alten Testament gibt es für Gott 32 Mal den Titel der Heilige Israels. 32 Mal. 26 Mal davon verwendet Jesaja diesen Titel. Der Heilige Israels. Jesaja ist dem Heiligen begegnet. Und danach verläuft sein Leben anders. Er wird ein ehrfürchtiger, ein gottesfürchtiger Mensch, dessen Leben Strahlkraft gewinnt. Bis heute. Amen.